Ja, liebe Hörer, ich freue mich, eine neue Folge hier ankündigen zu dürfen von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers. Und wir sprechen heute mit Robert Richter von Zanders. Das ist eine holländische Firma. Da geht es um Risikounterlegung von Banken, die sich mit Krypto beschäftigen. Das mag ein sehr spezielles Thema sein. Das ist ein Bereich, den ich selber noch nicht so kannte. Fakt ist, dass es Banken erlaubt ist, Bitcoin zu halten. Aber die Anforderungen davon sind eben relativ hoch, also aufgrund der Volatilität. Das und die ganzen Risikoanalysen, die da erforderlich sind, das besprechen wir. Und wir diskutieren auch im Detail, ob jetzt zum Beispiel das die Banken hemmt, in den Kryptobereich einzusteigen oder eben alles auch beschleunigt, weil eben diese Regulierung jetzt eben auch da ist und auch klar ist, wann sie in Kraft treten wird. Das ist nicht die MiCA, sondern das sind ein paar andere Regeln, die hier greifen. Ja, lieber Robert, ich freue mich, dass wir heute uns hier unterhalten können. Du bist in der Beratung tätig. Da geht es auch um Risikoanalyse und Ähnliches. Und vor allem wollen wir gleich am Anfang besprechen, dass eben Banken auch Bitcoins halten dürfen. Und das hat aber dann einen relativ großen Rattenschwanz an ja, Implikationen für die Bankbilanz, Risikomanagement und Ähnliches. Aber sie dürfen Bitcoin halten. Und wie viel und warum, darüber sprechen wir gleich am Anfang. Aber bevor wir das tun, einfach mal bitte dich direkt vorstellen und natürlich deine Firma Zanders, gell? Klingt so ähnlich wie mein Nachname, hat aber nichts miteinander zu tun. Stammt, glaube ich, aus Holland bei euch, gell? Mein Nachname stammt ja aus Österreich. Also das sind ganz unterschiedliche Windrichtungen.
Ja, vielen Dank erstmal, Philipp, dass ich Teil von dem Podcast sein darf. Zu meiner Person, ich bin Robert Richter, bin Direktor bei Sandes. Darauf komme ich dann gleich noch näher zu sprechen und parallel Promotionskandidat an der TU München. Mein ursprünglicher Werdegang begann im Kreditrisikomanagement. Also ich habe meine Karriere nach meinem Master in Ökonometrie bei Lloyds Banking Group angefangen, im ganz traditionellen in der Kreditrisikomodellierung und vor allem in der Voraussagung. Habe dann innerhalb der letzten 10, 12 Jahre im Banking gearbeitet, im Consulting, auch im Freelancing. Und dann bin ich 2022 bei Sanders gelandet und leite seitdem das deutsche Team hier im Bereich Financial Institutions. Und weshalb ich heute hier bin, ist, dass ich mich 2020 dazu entschieden habe, wie du weißt, in den Blockchain-Bereich einzusteigen und hatte ja dann damals bei dir am Frankfurt School Blockchain Center angefangen zu arbeiten, um mich auch vor allem auf die Use Cases im Finanzbereich in der Blockchain-Technologie zu fokussieren. War ja bei dir 2,5 Jahre angestellt und bin dann an die TU München gegangen, um meine Promotionskarriere ein bisschen voranzutreiben und fokussiere mich dort innerhalb der Promotion auf die Bewertung und Valuierung von Decentralized Finance Protokollen. Also da geht es auch um die Methodik und die quantitativen Ansätze, um solche Protokolle überhaupt zu bewerten. Genau, das kurz zu mir als Hintergrund. Seitdem leite ich nun das Team hier in Deutschland bei Sandes und habe streng genommen zwei Teams unter mir. Also einmal das ganz traditionelle Financial Risk Management Team, wo wir uns auf Kreditrisiko und Marktrisiko etc. fokussieren und leite auch global innerhalb von Sandes dieses Blockchain-Team und die Blockchain-Initiative. Jetzt würde ich noch kurz ein paar Worte zu Sanders sagen, denn wie du es schon richtig angesprochen hattest, der Name klingt sehr ähnlich zu deinem Nachnamen, hat aber damit nichts zu tun. Basiert auf dem ursprünglichen Gründer Chris Sanders aus Holland. Und Sanders fing an, als Firma sich auf Treasury Consulting zu fokussieren, also Finanzwesen außerhalb vom Bankwesen für Corporates. Damit fing es an vor über 30 Jahren und über die Zeit hat sich dann das Offering auch ein bisschen erweitert, so dass wir mittlerweile nicht nur das klassische Treasury Consulting haben, sondern eben auch das Financial Risk Management, also Kreditrisiko, Marktrisiko, Risk Appetite Statements im Finanzbereich. In Holland haben wir auch noch ein Public Sector Business, was jetzt in Deutschland allerdings nicht ganz so präsent ist. Und mittlerweile hat sich auch unser geografischer Fußabdruck ein bisschen vergrößert. Wir sind mittlerweile weltweit aufgestellt, haben natürlich unser Headquarter nach wie vor in Holland, aber haben Büros in der Schweiz, in Deutschland, UK, den USA, Japan, Schweden, Südafrika. Und es kommen gefühlt alle paar Monate neue Büros dazu. Also man kann jetzt wirklich sagen, dass wir eine globale Consultancy sind aber im Vergleich zu den Big Four independent, in dem Sinne, dass wir keine Wirtschaftsprüfung machen, sondern sind wirklich fokussiert auf das Advisory Business.
Sehr
Ja.
schön, das klingt gut. Jetzt direkt ins Thema reingesprungen. Wo braucht man euch für den in den Blockchain-Bereich oder andersrum gefragt, wie funktioniert es, wenn Banken Bitcoins halten? Ich glaube, das ist eigentlich ein und dieselbe Frage, gell?
Ich würde sogar die erste Frage zuerst beantworten, denn die ist ein bisschen breiter aufgestellt, denn unser Offering ist nicht nur auf Banken ausgelegt im Bereich Blockchain, denn wir haben das Corporate Treasury und das Financial Institutions Team. Und ganz generell versuchen oder wollen wir Blockchain nicht als komplett neue Businessline aufziehen, dass wir alles machen, was mit Blockchain zu tun hat, zum Beispiel große Implementierungsprojekte. Ist nicht unser Core Business, sondern da würden wir uns Businesspartner ranholen, sondern wir fokussieren uns ganz gezielt auf unsere Core Competency, Corporate Treasury und Financial Risk Management und schauen, inwieweit sich dort Blockchain positioniert und welche Use Cases es gibt für unsere Klienten oder, wie wir jetzt auch gleich darauf zu sprechen kommen, welche regulatorischen Änderungen es gibt im Bereich Blockchain, die dann zum Beispiel einen Einfluss auf das Financial Risk Management oder die Kreditrisikomodellierung haben. Da sind wir also auch, wie sonst in der Firma, sehr, sehr fokussiert und, wie man so schön sagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, fokussieren wir uns auf unsere Core-Competency. Und jetzt zu deiner Frage. Es gibt einen neuen Standard vom Basel Committee for Banking Supervision, also BCBS. Der wird sprachgeläufig der Krypto-Standard genannt. Offiziell heißt er Prudential Treatment of Crypto Asset Exposure. Und der reguliert, inwieweit Kapitalanforderungen notwendig sind für Banken, wenn sie Kryptoassets halten. Und was hier ganz interessant ist, ist, dass es zum einen eine Veränderung gibt zum derzeitigen Standard und auch dann innerhalb der verschiedenen oder in dem Bereich Kryptoassets dann auch verschiedene Gruppierungen gibt, in denen sich dann die Kapitalanforderungen verändern. Ich fange vielleicht mal an mit der Historie, wie es gewachsen ist, und dann können wir auf diese Klassifizierung eingehen.
Ja, also wir müssen, also der Hörer ist wahrscheinlich am allermeisten interessiert, wie hält eine Bank Bitcoin? Also gerne auch da jetzt direkt in diesen Exkurs rein oder du kommst halt quasi später dazu, aber ich bin auch to total neugierig, wie das funktioniert.
Ich würde vielleicht kurz den Hintergrund zugeben zu den Capital Requirements, denn wie die Bank Kryptoassets hält, das ist ja dann eher auf der IT-Seite sichtlich oder man entscheidet sich, ob man Custodian selber sein möchte oder nicht. Da sind wir auch weniger drin als Core-Business, sondern wir schauen, was passiert, wenn die Bank Kryptoassets hält. Worauf muss man sich einstellen und was muss man wissen, damit es einem nicht das Geschäftsmodell zerschießt? Denn eins kann ich schon mal vorweg sagen: Kryptoassets halten, wenn man sie nicht hedgt zum Beispiel, kann sehr, sehr teuer werden für Banken. Genau, denn es gibt eine Regulierung, das ist die Capital Requirements Regulation, die legt aus, wie Kapitalrücklagen zu berechnen sind für diverse Assetklassen. Und die kam in Effekt deutlich bevor Bitcoin oder Ether oder Krypto Mainstream wurden. Und dementsprechend wurden die dort nicht wirklich berücksichtigt. Das heißt, im Moment werden Kryptoassets als sogenannte Non-Credit Obligation Asset behandelt. Das heißt, für alle 100 Euro, die ich an Bitcoin auf dem Buch habe, muss ich 8 Euro an Kapitalrücklagen halten. Das sagt der Standard derzeit aus. Und genau daran, an dieser Schraube, wird jetzt gedreht, sodass, wenn man Krypto hält, diese Kapitalanforderungen sich deutlich ändern und in der am punitivsten regulierten Kategorie ist es dann tatsächlich so, dass man, wenn man 100 Euro an Bitcoin hält, auch 100 Euro an Kapitalrücklagen halten muss. Dementsprechend wird es da sehr, sehr teuer. Aber da gehe ich vielleicht noch ganz kurz drauf ein, denn das trifft jetzt nicht auf alle Assets zu. Und ganz generell kann man sagen, es gibt vier Klassen. Es gibt zwei Gruppen und jede Gruppe hat nochmal eine Unterteilung in zwei Kategorien. Und da fängt es erstmal an mit Gruppe 1. Die ist unterteilt in 1a und 1b. Und bei der Gruppe 1 redet man von den traditionellen Assets, wie Schuldverschreibungen zum Beispiel oder in Zukunft vielleicht auch Aktien. Und da reden wir von den sogenannten Tokenized Traditional Assets. Das heißt, wir haben einfach die Assets auf der Blockchain anstatt über die normale Infrastruktur, die wir kennen. Dort ist die Annahme, dass die gleiche Regulierung greift wie jetzt auch, unter der Voraussetzung, dass natürlich auch die Parameter drumherum gegeben sind, also gleiche Liquidität, ähnliches Risiko bei den Counterparties etc. Da geht es also um die traditionellen Assets, die dann auf einer neuen Infrastruktur rausgegeben werden. Was gerade für den Kryptobereich interessant wird, sind die anderen drei Gruppen. Also Gruppe 1b heißt, ist die Gruppe mit dem Effective Stabilization Mechanism, sprich Stablecoins. Und da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Wenn alle Anforderungen erfüllt werden, dann greifen die existierenden Regulierungen nach Basel, und man kann die bekannten Prozesse weiterführen. Problem ist, es gibt meines Wissens nach keinen Stablecoin der Welt, der diese Anforderungen erfüllt. Denn eine der Anforderungen ist, dass auch zu Stresszeiten der PEG immer gehalten werden kann. Und jetzt erinnern wir uns vielleicht, was passiert ist, als SVB bankrott angemeldet hat. Da ging es mit dem Stablecoin relativ schnell in den Keller. Und genau das darf nach dem Standard nicht passieren. Das heißt, auch USDC derzeit würde nicht klassifiziert werden als Effective Stabilization oder
Ja,
Stablecoin.
aber was passiert dann, also wenn das passiert? Was, man, wir sehen,
Genau.
dass es passiert ist, Robert. Was ist dann die Konsequenz für eine Bank? Kriegt die einen Rüffel oder
Die Konsequenz,
gibt's da Nervosität in verschiedenen Abteilungen oder was passiert da?
das ist eine fantastische Frage, vielen Dank, denn das leitet mich direkt über, denn wenn diese Klassifizierung nicht erfüllt ist, rutscht du automatisch in die sogenannte Gruppe 2 hinein. Und die Gruppe 2 ist auch wieder unterteilt in 2a und 2b. Letztendlich ist der Unterschied zwischen den beiden, dass du bei Gruppe 2a hast du Hedging in place, das wird auch anerkannt, bis zu 65%. Und bei Gruppe 2b wird Hedging nicht anerkannt. Und egal in welcher Gruppe du landest, die Kapitalanforderungen sind dann hier mit einem sogenannten Risk-Weight Factor hinterlegt mit 1250%. Das heißt, du hast eine 1 zu 1 Deckung. Also 100 Euro an Bitcoin musst du mit 100 Euro Eigenkapital hinterlegen, was natürlich massiv teuer wird für die Banken, denn bisher waren es 100 zu 8 € und jetzt ist es 100 zu 100. Was heißt, du hast auf einmal 92% mehr Kapital dann in gebunden, weil du Krypto auf deinen Büchern hältst.
Okay. Und warum ist es gut und schlecht, einfach für alle Leute da draußen, dass quasi Kapital gebunden ist aufgrund der Volatilität von Bitcoin, die ja zu dieser Regel geführt hat? Also warum ist es für eine Bank gut oder schlecht?
Was man aus Bankensicht natürlich sehen muss, ist, dass Kryptoassets, also die traditionellen, ich rede jetzt von Bitcoin, Ether, schon sehr, sehr volatil sind. Und was man in der vorherigen Krise gesehen hat, jetzt zum Beispiel bei SVB, ist, dass das nicht so wirklich berücksichtigt wurde. Denn das war so ähnlich zu der Finanzkrise 2008. Man ist gefühlt nicht so richtig davon ausgegangen, dass der Wert von Bitcoin nochmal einbrechen kann. Und dann hat man solche Sachen wie zum Beispiel auch Silvergate, die keinen richtigen Hedging-Mechanismus in ihrem Prozess drin hatten. Und als dann und Bitcoin zum Beispiel als Reserve akzeptiert haben. Und wenn dann der Wert von Bitcoin fällt, dann fällt auf einmal der Wert deiner Reserven. Und wenn man keine Art und Weise von Hedging hier hinterlegt hat, dann ist man, hat man das direkt gespürt und hat dementsprechend auch keine Absicherung mehr, sodass die Kredite der Banken nicht mehr ausreichend abgesichert wurden. Daher ist das ganze Thema des Risikomanagements im Bereich Krypto sehr, sehr relevant, denn das ist was, das wurde bisher sehr stiefmütterlich behandelt. Die Frage ist jetzt natürlich, ob diese Kapitalanforderungen von einer wirklichen 1:1-Deckung, ob das vielleicht auch ein bisschen sehr hoch gelegen ist oder nicht. Darüber kann man lange streiten, dass die BCWS sagt, es soll eine 1:1-Deckung werden. Dementsprechend wird es dann auch irgendwann so kommen.
Ist
Aber
das eine
es ist schon.
Schikane, wenn ich fragen darf, relativ zu einer Aktie? Mein Gut, die Volatilität ist ja auch enorm, aber ist das eine Schikane?
Ist eine schwierige Frage zu beantworten, denn wenn wir zum Beispiel bei den Future Financing Act uns anschauen, dürfen ja bald Aktien auch auf der Blockchain sein. Da reden wir also von dem traditionellen Asset, was wir kennen auf der Blockchain. Da, wenn ich das so salopp sagen darf, kräht kein Hahn nach. Denn das ist ein Asset, das man kennt, was einfach auf einer anderen Blockchain, auf einem System läuft. Und dementsprechend ist das aus regulatorischer Sicht in Ordnung, sofern Liquiditätsparameter etc. stimmen. Ist es Schikane? Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ehrlich gesagt, denn das ist natürlich auch ein schwieriges Thema für den Finanzsektor. Ich würde auf jeden Fall so viel sagen, die Volatilität ist nicht zu unterschätzen, denn wir haben es ja auch bei SVB und Silvergate gesehen, das hat einen ganz schönen Effekt auf den Bankenmarkt gehabt. Das haben wir in Europa nicht ganz so stark gespürt, mit Ausnahme natürlich, dass wir sehr, sehr stark verfolgt haben, was bei Credit passiert ist. Aber in Amerika sind mehrere Mid-Size-Banks dann auch innerhalb dieser Krise kaputt gegangen oder mussten Bankrott anmelden. Dementsprechend, ich würde nicht so weit gehen und sagen, es ist Schikane, es ist schon irgendwo berechtigt, aber es ist sehr, sehr restriktiv. Das kann man in jedem Fall sagen.
Sehr interessant. Das gleiche gilt für Ether und für Stablecoins auch, oder? Klar, logisch.
Genau, das geht für sämtliche Crypto-Assets, also nicht nur Bitcoin, sondern auch Ether, USDC, DAI, Tether, quasi alle, die es gibt auf dem Markt. Die Frage ist dann einfach nur, sind wir noch in einem Stablecoin-Bereich, die im Effective Stabilization Mechanism drin sitzt? Derzeit nein. Und können wir hedgen? Denn es gibt mittlerweile auch bestimmte Finanzprodukte, mit denen du deine Exposure zu Bitcoin hedgen kannst. Da gibt es dann auch wieder bestimmte Anforderungen, wie dein Hedging-Produkt aussehen muss, damit es anerkannt wird. Und da wird zumindest 65% von deinem Hedge anerkannt, sodass du dann nur die restliche überbleibende Exposure 1:1 hinterlegen musst.
Okay, das bedeutet in der Konsequenz, Banken dürfen mit Krypto umgehen. Also bis jetzt dachten ja immer viele Leute, ja gut, okay, das betrifft die MiCA und die Standardregulierungen da draußen, die jetzt schon 100.000 Mal besprochen werden, auch wenn sie nicht von allen verstanden werden, weil es immer noch eine kleine Nische ist. Aber wenn die das dann tun, die Banken, dann geht es noch weiter, dann kommen quasi alle möglichen anderen Regulierungen aus der Banksphäre hinzu, wie du sie gerade ausgeführt hast. Ist es in Summe jetzt attraktiv für Banken, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen, oder ist es vielleicht noch zu früh, oder sind die Regeln einfach eine Nummer zu hart? Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Bank viel mit Bitcoin machen möchte, also ich denke jetzt zum Beispiel an eine kryptolastige Bank, also in der Schweiz hätten wir ja SEBA oder Sicnum, also jetzt mal angenommen, man hätte sowas in Deutschland, dann ist es ja also ganz, ganz, ganz schwer für solche Banken, die Regeln einzuhalten, oder sie brauchen anderes Geschäft nebenher.
Und da hilft es dann wirklich so eine, ich nenne es immer Impact-Analyse zu machen. Auf der einen Seite soll dieser Standard erst zum 01.01.2025 greifen. Es gibt also noch ein bisschen Zeit. Man muss aber auch bedenken, dass der Standard sagt, das Maximum, was in Anführungszeichen toleriert wird, sind 2% Exposure im Vergleich zu CET1, also zu meinem Eigenkapital. Wenn wir jetzt eine Bank haben, die sich nur auf Krypto fokussiert, dann muss man wirklich gucken, wie die aufgesetzt sind, ob die weit über dieser 2%, Marke sind.
Glaubst du, das geht überhaupt? Kann man eine Kryptobank aufsetzen mit all diesen Regeln oder geht es dann nur in der Schweiz?
Also der BCBS-Standard wird oder sollte auch in der Schweiz greifen. Denn die Basel Committee on Banking Supervision ist ein Standard-Setting-Body, die dann diese Standards auch in den jeweiligen Ländern umgesetzt sehen wollen. Also um ein anderes Beispiel zu nennen, es gibt den BCBS-Standard 239 zu bestimmten Datenrequirements. Der greift in der Schweiz genauso wie er in Deutschland greift oder auch in Holland.
Okay.
Also auch in der Schweiz wird das relevant. Auch hier möchte ich mich wieder nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn es kommt immer darauf an, wie die Banken aufgesetzt sind. Denn es gibt auch einen Unterschied zwischen Krypto halten und dann nochmal Krypto als Sicherheiten verwahren. Aber es kann durchaus sehr schwierig werden, das Businessmodell einer komplett aufgesetzten Kryptobank weiterhin durchzuziehen. Das muss wirklich dann im Detail analysiert werden, was der Impact
Klar.
auf die Eigenkapitalanforderungen
Okay,
sind.
was ist mit dem Mittelständler? Stell dir vor, wir haben einen großen Mittelständler. Nennen wir mal die Firma Trumpf aus Baden-Württemberg, riesengroß, und die haben jetzt quasi eine Tochterfirma. Also, das ist jetzt hypothetisch, gell? Ich habe da keine Informationen. Das ist einfach mal nur so ein hypothetisches Beispiel. Weder du noch ich kenne die Firma und ihre Aktivitäten. Deswegen ist es einfach mal ein Gedankenspiel. Also, Firma Trumpf hat Mitarbeiter in El Salvador, die Mitarbeiter wollen in Bitcoin bezahlt werden, deswegen sagt die Firma Trump zu Hause, wie alles hypothetisch, wir müssen Bitcoins einkaufen, dann müssen die nach El Salvador, weil der Mr. X und Mr. Y dort in Bitcoin bezahlt werden müssen. Betrifft das, was du gesagt hast, dann auch die Firma Trump, weil die ja nicht reguliert ist?
Da hast du vollkommen recht, das würde die Firma Trumpf nicht betreffen, denn bei dem Standard, von dem ich gerade gesprochen habe, da geht es wirklich nur um die Regulierung der Banken. Und um das ein bisschen weiter zu spinnen, das Beispiel, da kommt es dann darauf an, wo die Firma Trumpf auch die Bitcoin kauft. Die Firma Trumpf könnte ja zum Beispiel auch über eine Exchange gehen. Die muss sich nicht unbedingt an eine Bank anschließen, sondern könnte auch über Coinbase gehen, die als Exchange einzuordnen sind und nicht als Bank. Dementsprechend oder sogar noch sich peer-to-peer die Bitcoin irgendwo kaufen. Das heißt, da wäre Firma Trumpf dann überhaupt nicht von betroffen.
Und angenommen, man hätte die Treasury-Abteilung von Trumpf, die nur Finanzen macht, also bei Siemens zum Beispiel gibt es ja Siemens Financial Services, eine riesengroße Treasury-Abteilung. Ist die davon betroffen? Auch nicht, wenn ich dich richtig verstehe, sofern sie keine Bank ist. Das heißt, die Siemens Bank wäre davon betroffen, aber Siemens Financial Services nicht.
Sofern da keine Bankenlizenz im Hintergrund schwebt, genau, hast du recht. Das betrifft tatsächlich nur die Banken.
Okay, aber das bedeutet für den Mittelstand, er darf theoretisch mit Krypto hantieren, ohne dieser Regulierung und zu unterliegen. Aber Banken, auch industrienahe Banken oder industrieeigene Banken wie die Siemens Bank, die müssen schon ganz besonders aufpassen, wie jede andere Bank eben auch.
Ganz genau. Und das ist auch
Ja.
der Sinn des Standards, dass man eben die, oder von BCBS, dass man eben die Banken so sicher gestaltet, dass es nicht zu Ausfällen kommt. Auch wenn es nun gerade andere Beispiele gab mit SVB und Credit Suisse. Aber generell soll ja der Bankensektor extrem stabil oder so stabil wie möglich gehalten werden, dass der Mittelstand dann weiter agieren kann.
Okay, finde ich gut. Dann habe ich es jetzt verstanden und würdest du quasi in Summe sagen, diese ganzen Regularien sind gut für Banken, weil sie dadurch rechtliche Sicherheit haben, dann wissen die quasi, was sie machen dürfen? Oder sind die schlecht, weil die Anforderungen zu hoch sind? Haben wir ja vorher schon besprochen, warum sie hoch sind, aber sie sind halt faktisch hoch und es führt dazu, dass Banken eher abgeschreckt sind. Also was ist für Banken relevanter? Die rechtliche Sicherheit oder die in Anführungszeichen Abschreckung aufgrund der, wie würde man das nennen, Sicherheitsstandards, also nicht IT-Sicherheit, sondern halt Volatilitäts-Pufferstandards sozusagen.
Basierend auf meiner Erfahrung würde ich sagen, das regulatorische Framework ist den meisten Banken wichtiger. Also viele Banken bewegen sich ungern in einem Bereich, der nicht reguliert ist, sondern sind dann eher in einer Wait-and-See-Approach drin, dass man erstmal wartet, bis die Regulierung sich weiterentwickelt hat. Denn es gibt natürlich, ohne die Regulierung kann es natürlich auch mal zu Strafen kommen. Und viele Banken sind da sehr risikoavers. Aber es gibt natürlich auch ein paar andere Kandidaten, wie du vorhin schon gesagt hattest, die SEBA Bank oder die Signum Bank, die da, ich will nicht sagen, dass sie nicht risikoavers sind, sondern sicherlich opportunistischer, was auch im Rahmen der Innovation nötig ist. Das würde ich jetzt im Durchschnitt eher als die Ausnahme bezeichnen, sondern würde sagen, dass eher Banken risikoavers sind und sagen, wir warten erstmal ab, bis der regulatorische Rahmen da ist. Denn sobald der regulatorische Rahmen da ist, werden die Banken auch aktiver. Denn das sehen wir ja zum Beispiel auch mit dem elektronischen Wertpapiergesetz. Es gibt jetzt das regulatorische Framework für die Schuldverschreibung auf der Blockchain. Und dann sind Banken und auch große Corporates deutlich interessierter daran, sich in diesem Bereich mal zu bewegen und zu experimentieren, als wenn man da komplett im unregulierten Bereich sich bewegt.
Okay, das klingt auf alle Fälle schon mal gut. Das war jetzt ja auch sehr viel zum Thema Bitcoin. Gibt es quasi weitere Punkte, die du noch ansprechen müsstest, neben dem Bitcoin? Also gerade zum Beispiel Zahlungen mit Stablecoins, das ist ja durchaus zu erwarten. Warum frage ich? Letztendlich habe ich persönlich gemerkt, dass eben Blockchain und Industrie nicht so gut zusammengepasst. Meine persönliche Meinung ist hier, dass Blockchain und B2B nicht zusammenpasst. Blockchain und B2C passt schon zusammen. Jüngst gab es quasi dieses Projekt von Eintracht Frankfurt, wo Eintracht Frankfurt Stadiontickets und so weiter und Stadionsitze verkauft. Ja, also B2C scheint es zu funktionieren. B2B scheint es nicht so gut zu funktionieren. Also Zahlungsverkehr zum Beispiel zwischen den Industriekonzernen. Warum? Weil eben Stand heute nach dem Blockchain-Mantra eben Selbstverwahrung vorgenommen werden müsste. Und dann müsste quasi ein Mitarbeiter bei Siemens irgendwo ein Wallet unterhalten, von dem Gelder rein und rausfließen. Das ist ja genau das, was Siemens nicht machen möchte, weil dafür haben die ja ihre Treasury-Abteilung, die das organisiert und an die Treasury-Abteilung angeschlossen, die ja die Konten verwaltet, eben die diversen Banken. Ja, das heißt, solange es noch keine kryptonahe Bank gibt für Stablecoin-Transfers, wird sich der Bereich Blockchain und B2B schwer tun. Also ich glaube auch nicht, dass man Stablecoins in die Industrie bringen kann, wenn nicht mal eine Bank sich da dazwischen klemmt und auf der einen Seite die Stablecoins managt und auf der anderen Seite sich an eine Treasury-Abteilung von Siemens zum Beispiel dran docken kann. Das ist mein Eindruck. Also sag gerne deine Meinung dazu, Robert, gell?
Also
Aber das
ich
wäre
sehe
so
es
mein,
ähnlich, denn also
gell?
wir haben ja sehr viel Kontakt mit verschiedenen Treasury oder Corporate Treasurern aus dem B2B als auch dem B2C-Bereich. Und da sieht man einen klaren Trend, dass das Thema Blockchain, NFTs, Stablecoins oder Zahlungen in Kryptowährungen ist im B2C-Bereich prominenter. Ein Vorreiter da ist ja zum Beispiel auch Gucci. Das ist Public Knowledge, deswegen kann man darüber reden. Die im Metaverse aktiv sind und sich dann in Krypto bezahlen lassen. Das sieht man definitiv im B2C-Bereich eher. Aber das muss man auch dazu sagen, was dann im Hintergrund passiert ist, dass meistens im Treasury-Bereich dann zum Beispiel ETH erhalten wird, aber sehr, sehr schnell in Fiat-Währung wieder umgewandelt wird. Denn was man auch bedenken muss, ist, die Kostbasis von einem Corporate Treasurer ist nicht in ETH oder in Bitcoin, sondern die ist in Euro oder in US-Dollar.
Richtig. Also das bedeutet aber in der Konsequenz, dass quasi das Thema Blockchain und Industrie, also zum Beispiel Stablecoins für Maschinen und ähnliches, noch, also at scale, so lange warten muss, bis entsprechende Banken sich mit dem Thema Krypto, insbesondere Stablecoins, beschäftigen wir jetzt mal meine Hypothese. Und das wiederum scheint, wie wir jetzt also seit einer halben Stunde diskutieren, nicht nur regulatorisch, wie ich dachte, ein dickes Brett zu sein, sondern eben auch noch mit Risikoabwägungen und Eigenkapitalpuffer und so weiter und so fort. Ja, das heißt, bis quasi dann die Blockchain auf die Industriewelt trifft, zum Beispiel in Form eines Stablecoins, B2B meine ich jetzt, wird noch ganz schön viel Zeit vergehen. Macht das Sinn?
Es kommt ein bisschen darauf an, von welchen Use Cases wir reden. Wenn wir wirklich Transfer von B2B sprechen, würde ich dir zustimmen. Wenn wir jetzt im Bereich Automation sprechen, wo dann der Roboter der firmeninterne an einen anderen Roboter irgendeine Transferleistung zahlt, sowas wäre ja auch mit einem Stablecoin jetzt schon machbar,
Ja,
ob
schon,
man da dann
aber
sich.
der muss ja irgendwann in die Unternehmenssphäre zurück oder von der
Genau.
Unternehmenssphäre kommen. Und da haben wir ja vorher gesagt, die Industrie, die kann nicht Self-Custody machen. Ja, das heißt, du brauchst dort die Bank. Das heißt, selbst wenn der Industrieroboter, also genau, nochmal die Logik, der Industrieroboter macht IoT-Payments. dann kann das funktionieren, technisch gesehen, einverstanden, aber irgendwann muss ja das Geld wieder von der Unternehmenssphäre kommen oder in die Unternehmenssphäre zurückwandern, ja. Zum Beispiel, wenn der Roboter, weiß ich nicht, in einer anderen Firma eine Rechnung stellt, zum Beispiel. Dann im Prinzip tritt wieder das Problem mit der Verwahrung auf. Self-Custody geht nicht. Das heißt, wir brauchen eine Kryptobank. Und zack, hast du wieder eine langsame Adoption mit all den ganzen Konsequenzen und Erfordernissen, wie wir sie besprochen haben. Auf gut Deutsch, macht alles Sinn, funktioniert, aber Adoption wird noch ganz schön lange dauern.
Ja, und da ist auch die Frage, wird es ein Stablecoin oder nicht? Oder bewegen wir uns ja dann schnell schon im Bereich CBDC? Oder ich habe jetzt auch eine neue Firma kennengelernt, die nennt sich Settlement, aus Dänemark kommen die. Die sind ein lizenzierter Payment Service Provider, die Fiat-Währung auf der Blockchain hin und her bewegen dürfen. Sowas wiederum ist dann auch für die großen Corporates interessant. Denn wir reden da dann nicht von Tokenized Bank Money, sondern von Fiat-Währungen, die wir auf der Blockchain hin und her bewegen.
Okay, dann wird quasi jemand beauftragt, das zu tun. Alles klar, dann funktioniert es. Dann muss aber diese Bank sich wahrscheinlich wieder deinen ganzen Regularien unterwerfen, richtig?
Oder der kommt darauf an, ob es eine Bank ist oder nur, in Anführungszeichen, nur ein Payment Service Provider. Aber wenn wir uns da im regulierteren Bereich bewegen, denke ich, ist das für die Corporates interessanter. Denn man nimmt das Risiko ein bisschen raus.
Macht total viel Sinn. Okay, was wäre deine Abschlussmessage? Wo geht's hin mit dem Markt? Was siehst du momentan? Stillstand aufgrund der ganzen Regulatorik? Siehst du, dass es vorangeht? Siehst du viele Projekte?
Das wäre auch eine Frage, die ich dich gleich noch im Anschluss fragen würde.
Okay.
Und zwar meine Wahrnehmung des Markts ist, dass derzeit sehr, sehr viel über MiCA geredet wird und die Klassifizierung von MiCA, dass für Banken aber ein Rattenschwanz hinten dran hängt mit den Kapitalanforderungen, ist ein Thema, was bisher noch nicht viel in aller Munde ist. Das ist zumindest meine Perspektive. Und da denke ich schon, dass es jetzt an der Zeit ist, sowas wie ein Impact Assessment zu machen. Denn diese ganze Kapitalanforderungskalkulation, die sind nicht trivial. Und aus regulatorischer Sicht ist 2025 nicht mehr weit weg. Da gibt es dann lange Prozesse und Change-Prozesse, die implementiert werden müssen, um so einen Standard zu adaptieren. Deswegen wäre meine finale Message, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, sich damit auseinanderzusetzen, um wirklich die Impact-Analysen zu machen. Würde mich aber natürlich auch interessieren, wie du den Markt derzeit siehst.
Also gut, ich verstehe, was du sagst. Impact-Analyse ist wichtig, einverstanden, aber es gibt ja Stand heute noch sehr wenige Firmen und Banken, die sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen, gell? Also wir reden ja immer über die gleichen in Frankfurt, 10 Firmen zum Beispiel, gell? Bankhaus Schaich ist immer wieder dabei, dann die Sutor Bank und ein paar andere werden immer wieder genannt, aber es sind ja immer die gleichen Namen, gell? Ich glaube, dass im Herbst jetzt ein paar neue Namen dazukommen. Und ich freue mich auch drauf, aber es war ein sehr, sehr, sehr langer Weg, bis jetzt quasi so eine Art Corporate Adoption im Bankenbereich erkennbar wird. Bis jetzt kennen wir wiederum nur Ankündigungen, gell? Das ist das Gleiche wie vor ein paar Jahren, nur Ankündigungen. Aber ich glaube, dieses Mal ist es anders. Ich glaube, dass den Ankündigungen wirklich auch Maßnahmen folgen werden. Bei DWS zum Beispiel kann man es schon erkennen. Die wollen so eine Art Bitcoin-ETF, ETC, ETP bauen, also quasi Bitcoin an der Börse verpackt in eine ISIN. Da gibt es ein paar andere Projekte in dem Bereich, die da auch noch kommen. Das ist schon sehr spannend. Ja, das heißt, da ist was im Kommen definitiv. Aber Stand heute und jetzt auch gerade jetzt, wo wir das heute aufnehmen, es ist gerade Ende August. Es ist schon eine mühsame Angelegenheit. Es ist auch, es geht immer voran, ganz stetig und so weiter. Aber gegeben die Wuchtigkeit der Technologie, auch gegeben den Hype, den wir schon gesehen haben, ist es momentan, finde ich, einfach ein bisschen mau und viele Ankündigungen. Die meisten halten sich noch zurück, die meisten warten noch ab. Und das wäre quasi so meine Sicht der Dinge. Macht es so Sinn? Also das heißt, ja, es gibt ein paar First Mover, über die reden wir sehr oft. Die sind auch hier im Podcast eingeladen. DK Bank, Swired hatten wir ja, Cashlink, Hardstocks aus der Tokenisierungsecke und, und. Aber das Gros der Banken hält sich aus meiner Sicht noch vornehm zurück. Ja. Aber es wird sich ändern, gell? MLP ist auch im Kommen im Dezember und, und. Also es tut sich einiges und dann wird es spannend. Aber ich denke, wir müssen noch einige Monate Geduld haben.
Ja, ist eine interessante Perspektive, denn Was auch nicht zu unterschätzen ist bei diesem Standard, es gibt ja zum einen die Kryptobanken, die dann wirklich sehr aktiv Bitcoin halten oder Ether auf ihren Büchern. Nur dieser Standard greift auch bei sämtlichen Banken, die traditionelle Finanzassets auf der Blockchain rausbringen. Denn sofern da nicht die gleiche Marktliquidität erreicht wird, gibt es auch da Aufschläge. Oder es gibt auch in der Gruppe 1, die ich vorhin erklärt hatte, ein sogenanntes Infrastructure Risk Add-on. Also nur weil man nicht direkt Bitcoin hält, heißt es nicht, dass dieser Standard nicht auf die Bank anzuwenden ist. Denn auch wenn ich zum Beispiel als eine ABN AMRO eine Schuldverschreibung rausgebe, greift dieser Standard. Denn da habe ich dann ein tokenized financial asset und falle damit unter diesen BCBS-Kryptostandard.
Ah, okay, das ist interessant. Das kam bei uns in Bitcoin-fokussierten Unterhaltungen nicht raus. Da möglicherweise, dass quasi digitale Wertpapiere auch davon betroffen sind. Sehr spannend. Okay, ich glaube, das war eine sehr umfangreiche Folge. Wir sind ziemlich stark ins Detail eingetaucht. Der Hörer mag bemerkt haben, dass ich persönlich zwar, was die Regulatorik angeht, halbwegs fit bin, aber was die Kapitalunterlegung anbetrifft und so weiter, dann wiederum bankenspezifische Felder geöffnet werden, wo der Robert der Experte ist. Deswegen waren viele Fragen von mir auch wirklich echt gemeint, weil auch ich hier in dem Bereich natürlich nicht alles weiß. Sehr spannend, vor allem letztendlich die Mika-Regulierung und die Maßnahmen dort zu sehen, wie die dann komplettiert werden durch weitere Regeln bezüglich Kapitalunterlegung. Vielen Dank, Robert, für die Zeit und die Expertise. Und dann wünsche ich dir und allen Hörern da draußen einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank, Philipp. Das wünsche ich dir auch.